Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die Finanzminister der G20 haben ihre Konferenz in Fukuoka beendet und wollen weiter alle Anstrengungen unternehmen, um eine weltweite Mindeststeuer für Digitalkonzerne einzuführen. In Hongkong haben Hunderttausende von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch gemacht, um ein neues Abschiebegesetz zu verhindern. In Großbritannien, da läuft sich Boris Johnson, der Brexit-Hardliner, warm, um Premierminister zu werden. Und in Kasachstan ist die Präsidentenwahl ganz ohne Überraschung zu Ende gegangen. Im Sportgespräch ab 11:30, da geht es um Trainer im Spitzensport, die ihren Job aufgegeben haben. Wenn ein Regierungs- oder Ministertreffen mit der Erklärung zu Ende geht, man werde künftig seine Bemühungen zur Lösung eines Problems verdoppeln. So ist das die wenig verklausulierte Botschaft, wir haben nichts erreicht. Dennoch, diese Formulierung steht im Abschlussdokument des G20-Finanzministertreffens im japanischen Fukuoka. In Zeiten, in denen multilaterale Handelsabkommen aus der Mode kommen und wirtschaftlicher Druck an die Stelle von Diplomatie getreten ist, da haben es eben diejenigen schwer, die sich der Vernunft verschrieben haben. Katrin Erdmann.
Handels- und geopolitische Spannungen haben sich verstärkt, heißt es im ersten Absatz des vierseitigen Abschlussdokuments der G20-Finanzminister. Eigentlich hätte direkt dahinter ein gemeinsamer Appell stehen sollen, diese Spannungen, gemeint sind natürlich China und die USA, zu beenden. Doch das haben die USA verhindert. Stattdessen heißt es nun:
Letztendlich haben sich alle gemeinschaftlich dazu committed, zu sagen, dass es wichtig wäre, die gegenwärtigen Handelsspannungen zu überwinden.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz hofft, dass das nun beim nächsten Gipfel gelingt, wenn sich Amerikas und Chinas Präsident Ende Juni im japanischen Osaka treffen. Wo die Knackpunkte liegen, konnte oder wollte er jedoch nicht sagen. Die Weltwirtschaft, so machte Bundesbankpräsident Jens Weidmann deutlich, leide auf jeden Fall unter dem anhaltenden Konflikt. Abschottung hält er für den falschen Weg.
Unseren Berechnungen zufolge könnten die bereits umgesetzten Strafzölle in den USA und China den Welthandel um mittelfristig 1% reduzieren. Sollten die Zölle wie angedroht auf alle US-Einfuhren aus China ausgedehnt werden, könnten sich diese Einbußen sogar auf 1,5% erhöhen.
Die ganze Stimmung sei eingetrübt, soweit man weiter.
Das wäre natürlich das beste Konjunkturprogramm für die Weltwirtschaft, wenn die Konflikte beigelegt werden könnten und die Unsicherheit reduziert wird.
Doch während Deutschland bei diesem Thema nur bedingt Einfluss haben dürfte, spielte es bei einem anderen, nach Angaben des Bundesfinanzministers Olaf Scholz, ganz vorn mit. Digitalkonzerne schon bald stärker als bisher zu besteuern und Steuerschlupflöcher einzudämmen.
Es ist so, dass wir im nächsten Jahr mit Ergebnissen rechnen können, was die Frage Besteuerung der Digitalwirtschaft betrifft. Und dann geht es eben auch darum, diese Regeln europaweit und in Deutschland einzuführen.
Auch wenn es noch an Details und an einem Gesetz fehlt, so ist die Grundlinie doch klar. So jedenfalls steht es im Abschlussdokument der G20-Finanzminister. Wie hoch ein Unternehmen besteuert wird, soll danach davon abhängen, wo die Wertschöpfung erlangt wird, also produziert wird, und nicht mehr, wo der Firmensitz ist. Weil große Industrieländer wie Deutschland dabei aber eher draufzahlen würden, hat sich Scholz vor allem für die zweite Säule stark gemacht, eine globale Mindestbesteuerung. Der Minister ist zufrieden.
Ich finde das also eine gute Sache, solche großen weltweit agierenden Konzerne, die Wege gefunden haben, viel weniger zum Steueraufkommen beizutragen als mittelständische Unternehmen und als die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, werden es also schwerer haben, in der Zukunft diese Praxis fortzusetzen.
Wie hoch diese Steuer sein wird und wie viel Deutschland davon profitieren wird, wollte der Finanzminister nicht sagen. Nur so viel. Deutschland wird dabei keine Miesen machen.
Katrin Erdmann zum Abschluss des G20-Finanzministertreffens in Japan. Hongkong gehört seit 1997 wieder zu China, doch ist in dem Stadtstaat vieles anders. Es herrscht nämlich Meinungsfreiheit und vor allem Versammlungsfreiheit. Und die nutzten heute Hunderttausende Bürger, um auf eine Gefahr aufmerksam zu machen. Es soll nämlich ein Gesetz gemacht werden, das Auslieferungen nach Festland China erleichtern könnte. Die Demonstranten fürchten nun, Peking könne damit seinen Griff auf Hongkong verstärken. Markus Pfalzgraf.
Ein Land, zwei Systeme, steht auf vielen Plakaten in Hongkong, die über soziale Medien verbreitet werden. Diese Formel gilt, seit die ehemalige britische Kolonie wieder ein Teil Chinas ist, aber eben Freiheiten hat, die auf dem Festland nicht gelten. Genau diese Freiheiten sehen die Menschen in Gefahr, die zu Hunderttausenden auf die Straße gehen. Manche mit gelben Schirmen, dem Symbol der Demokratiebewegung von 2014. Sie fürchten, dass Festland China die Axt anlegen könnte an den Rechtsstaat in seiner Sonderverwaltungszone.
Hong Kong, of course, has independent courts, an independent judiciary that has generally been seen as world class.
Hongkong hat unabhängige Gerichte, eine Justiz von Weltruf. Aber jetzt mit dem Auslieferungsgesetz bräuchte das Festland nur Hinweise gegen Verdächtige und Hongkong müsste sie ausliefern. Aber das besorgt viele Menschen, weil sie die Fälle von politischer Verfolgung in Festlandchina kennen. Keine Anwälte, keine offenen Gerichtsverfahren.
So many cases in mainland China where they go after people for political reasons, where people are not afforded lawyers, there's no open trials.
Sagt William Nee, Menschenrechtler bei Amnesty International in Hongkong. Doch die Stadtregierung besteht darauf, es gehe nicht um politische Vergehen. Nur bei schwersten Verbrechen, die in Hongkong und im Zielland zu längeren Haftstrafen führen, sollen Verdächtige ausgeliefert werden können. Aber eben auch nach China, mit dem Hongkong kein Auslieferungsabkommen hat, weil es ja eigentlich dasselbe Land ist. Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam will eine Gesetzeslücke schließen. Letztlich müssen wir uns fragen, ob wir wirklich weiter dieses Schlupfloch zulassen und ein sicherer Hafen für flüchtige Straftäter aus aller Welt sein wollen. Doch trotz Änderungen an dem geplanten Gesetz richtet sich die Kritik zunehmend direkt gegen die Regierungschefin. Inzwischen fordern Demonstrierende den Rücktritt von Carrie Lam. Ihr Kurs könnte längst nicht nur unbequeme Aktivisten treffen, sondern der Willkür von Festlandchina Tür und Tor öffnen. Auch das fürchten Protestierende, die im Laufe des Tages zu Hunderttausenden über die Hauptverkehrsstraßen in Hongkong zogen. Aber das Wichtigste für sie sind Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, wie sie nirgendwo sonst in China gelten.
Hunderttausende protestieren in Hongkong gegen ein Auslieferungsgesetz, Markus Pfalzgraf berichtete. Deutschland versucht sich als Vermittler im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran. US-Präsident Trump hat es ja gekündigt und jetzt befürchten viele, die Spannungen am Persischen Golf könnten zunehmen, wenn Iran seinerseits sich nicht mehr an die Bestimmungen gebunden fühlt. Bundesaußenminister Maas hat sich auf den Weg gemacht, um mit verschiedenen Regierungen in der Region zu sprechen. Heute war er noch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Unser Korrespondent Klaus Remme mit Eindrücken von den Begegnungen.
Der Außenminister der Emirate der Vereinigten, Scheich Abdullah, wurde gefragt, ob er es richtig findet, dass Deutschland alles unternimmt, um dieses Abkommen zu erhalten. Und er hat gesagt, vermutlich ist alles besser, was dazu beiträgt, das Abkommen zu erhalten. Was interessant ist, weil es ein Kontrast ist zu der Tatsache, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, als Donald Trump vor gut einem Jahr aus dem Abkommen ausgestiegen ist, diejenigen waren, die applaudiert haben. Heiko Maas hat natürlich seine Haltung betont, die bei dieser Reise eigentlich sowohl in Bagdad wie auch in Jordanien, jetzt in den Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch in Teheran durchscheinen wird, nämlich dass er da ist, einerseits um allen Gesprächspartnern zuzuhören und andererseits zur Deeskalation aufzurufen. Er hat gesagt, alle tragen dafür Verantwortung, das sagte er in Abu Dhabi und sagte dann, am anderen Ufer des Golfes werde er die gleiche Botschaft haben, dass diese Verantwortung da ist. Natürlich gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Hier bei den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde darauf hingewiesen, dass es nicht nur um das Atomabkommen geht, sondern dass Irans Rolle in der Region, die Unterstützung von Gruppen in der Region, die im Westen klar ins terroristische Lager verortet werden, oder aber das ballistische Raketenprogramm der Iraner große Sorgen macht. Auch die Europäer sehen diese Aspekte kritisch, aber sie sind nun einmal nicht Teil des Abkommens.
Soweit Klaus Remme und mittlerweile ist der Bundesaußenminister in Teheran eingetroffen. Eigentlich ist ja alles klar für den Austritt Großbritanniens aus der EU, so lautet jedenfalls die Brüsseler Sicht der Dinge. Der Vertrag zwischen der Regierung in London und der EU, er ist gemacht. Auf Drängen der Briten gab es sogar noch eine kleine Extraerklärung über die zügigen Verhandlungen auch zu den neuen Beziehungen danach. Doch allein das britische Parlament verweigerte der eigenen Regierungschefin dreimal die Gefolgschaft und lehnte ab. Danach schmiss Theresa May hin und die Konservativen brauchen jetzt erst einmal einen neuen Leader, Mann oder Frau. Beste Aussichten hat Boris Johnson, ein Brexit-Befürworter. Und der tönte heute schon mal, wie er sich die künftigen Beziehungen zu Brüssel vorstellt. Friedbert Meurer.
Lange hatte Boris Johnson öffentlich geschwiegen. Jetzt meldet er sich mit dem Vorschlag zu Wort, die der EU zugesagten Milliarden erst einmal nicht zu überweisen. Unsere Freunde und Partner müssen verstehen, sagte Johnson in einem Interview der Zeitung Sunday Times, dass wir erst größere Klarheit benötigen, wie es weitergeht. Teile des Interviews veröffentlichte die Zeitung als Audiomitschnitt.
I always thought it was extraordinary that we should agree to write that entire check.
Ich habe es immer für außergewöhnlich gehalten, dass wir den vollständigen Scheck anweisen sollen, bevor wir einen Abschlussvertrag haben. Das finde ich ungewöhnlich, zu zahlen, bevor wir einen Vertrag über unser künftiges Partnerschaftsverhältnis abschließen.
But it was extraordinary that we agreed to pay the money in advance of a deal on the future partnership.
Das klingt nach einer Kampfansage an die EU. Andererseits plante auch die scheidende Premierministerin Theresa May nie, die Summe auf einen Schlag zu bezahlen. Die Rede war davon, dass sich die Zahlungen über 20 Jahre strecken können. Außerdem ist Johnson offenbar zur Zahlung bereit, möchte aber Garantien, zum Beispiel für einen Freihandelsvertrag. In London überbieten sich derweil die 11 Nachfolgekandidaten bei den Tories mit Vorschlägen. Einige, wie die frühere Sozialministerin Esther McVey, erwägen allen Ernstes, die Queen zu bitten, das widerspenstige Parlament zu suspendieren. Wir würden alle Instrumente benutzen, die uns zur Verfügung stehen. Ich würde mich nicht freuen, es zu tun, aber ich werde jedes einzelne Gesetz zu Hilfe nehmen. Das Parlament vorübergehend zu suspendieren, galt bislang als undenkbar, auch weil damit die Queen in den Kampf um den Brexit hineingezogen würde. Der Vorschlag wird auch von Boris Johnson nicht geteilt. Umfragen zufolge liegt er in der Gunst seiner Partei weit vorne. Die meisten seiner innerparteilichen Kontrahenten befinden sich dagegen derweil mitten in einer bizarren Drogenaffäre. Vor allem Johnsons aussichtsreichster Gegenkandidat, Umweltminister Michael Gove, ist angeschlagen. Gove musste zugeben, dass er mehrmals vor etwa 20 Jahren Kokain geschnupft hat.
It was a crime, it was a mistake. I deeply regret it.
Das war ein Verbrechen und ein Fehler. Ich bedauere das zutiefst. Ich kann von Glück reden, dass ich nicht mit Haft bestraft wurde. Ich sehe seitdem den Schaden, den Drogen anrichten können. Es tut mir außerordentlich leid.
And that's why I deeply regret the mistake that I made.
Der Wettstreit um die Nachfolge Theresa Mays versinkt damit schon gleich am Anfang zu Teilen im Morast. Das Lager von Michael Gove beschuldigt nämlich namentlich eine ehemalige Mitarbeiterin, die Enthüllungen den Zeitungen gesteckt zu haben. Diese Mitarbeiterin gehört jetzt zum Kampagnenteam von Dominic Raab, dem früheren Brexit-Minister. Auch er macht sich Hoffnungen darauf, neuer Premierminister zu werden.
Nach Deutschland. Kaum ist die SPD bei der Europawahl und auch in Bremen krachend gescheitert, da beginnen die Planspiele über ihre künftigen Perspektiven. Die Partei ist zurzeit auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden oder einer Vorsitzenden und da bringen sich der eine und auch die andere schon mal in Stellung. Es wird prognostiziert und gewarnt, analysiert und abgewimmelt. Und auch die Union ist anscheinend in Bewegung, denn die neue Stärke der Grünen könnte auch hier Blütenträume platzen lassen. Gudula Geuter zum Stand der Dinge.
Für Ralf Stegner geht es um Rot-Rot-Grün in dieser Reihenfolge. Ziel sei es, wieder stärkste Kraft diesseits von CDU und CSU zu werden, so der SPD-Vizechef gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Natürlich sei das Bündnis für die SPD die strategische Alternative. In der Süddeutschen Zeitung hatte auch Malu Dreyer, Teil des Interims-Führungstrios der Partei, betont, erfahrungsgemäß steige die Unzufriedenheit in der Gesellschaft nach langer Regierungszeit einer großen Koalition. Ein Linksbündnis sei da natürlich eine Option. Im Handelsblatt formuliert Stegner Bedingungen. Die Linkspartei müsse sich von linksnationalen Positionen trennen und Regierungsverantwortung auch wollen. Die Grünen wiederum müssten sich entscheiden. Für Jamaika-Koalitionen oder soziale und progressive Bündnisse. Das aber tun die Grünen vor Wahlen schon seit vielen Jahren nicht mehr. Dass sich die Partei in Bremen relativ schnell für ein Linksbündnis und gegen Jamaika entschied, bezeichnete Parteichef Robert Habeck als regionales Phänomen.
Wir sind 2 Jahre vor der Bundestagswahl, Stand jetzt. Insofern sind alle Spekulationen über Bündnisse danach und über diese ganzen Farbspielen eigentlich Unsinn.
Auch die grüne Fraktionschefin im Bund, Katrin Göring-Eckardt, will die Bremer Entscheidung nicht als Signal für den Bund verstanden wissen. Die habe vor allem mit der örtlichen FDP zu tun gehabt. Gleichzeitig wirft sie im Gespräch mit der Funke Mediengruppe der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer vor, ihre Partei nach rechts gerückt zu haben. Kramp-Karrenbauer wiederum greift in der Bild am Sonntag die Grünen an. Der Fall Bremen zeige, dass sich die Grünen im Zweifel nicht für bürgerliche Politik, sondern für links entschieden. Wer von einer neuen Regierung träume und grün wähle, müsse wissen, dass er mit der Linkspartei aufwachen könne. Derweil steht Kramp-Karrenbauer in der eigenen Partei weiterhin unter Beobachtung. Armin Laschet, der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, antwortet in der Welt am Sonntag auf die Frage nach der jüngsten Ausrichtung der CDU so, dass man es als Warnung an Kramp-Karrenbauer verstehen kann, den früheren Mittekurs der Partei nicht zu verlassen. Das Erfolgsrezept der CDU in der Kanzlerschaft Angela Merkels sei es nicht zuletzt gewesen, Probleme pragmatisch zu lösen und über die CDU-Stammwähler hinaus viele Bürger anzusprechen. Daran solle man festhalten. Dabei bewegt die CDU intern vor allem der Kurs in der Klimapolitik. Auch das werten einige als Kritik an Kramp-Karrenbauer, die früher eine CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe kategorisch ausgeschlossen hatte. Sie bekräftigt nun, Maßnahmen müssten CO2 vermeiden, wirtschaftlich sinnvoll und anreizend und mit ihren Belastungen sozial ausgewogen sein. Für die Unionsfraktion und auch nach Kramp-Karrenbauers Willen erarbeiten Georg Nüßlein, CSU und Andreas Jung, CDU, ein Konzept, das bis zum September vorliegen soll. Es soll, so betont Jung in der Welt am Sonntag, nicht notwendig zu mehr Belastungen führen. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung kündigt er an, Ergebnis offen, eine Ausweitung des Emissionshandels auf Wärme und Verkehr und auch steuerliche Anreize zu prüfen. Andere in der CDU werden jetzt schon deutlich konkreter. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther fordert einen einheitlichen Preis für CO2 in allen Sektoren. Das will auch die Union der Mitte. Die Gruppe von eher liberalen CDU-Politikern will außerdem die Kfz-Steuer reformieren. Mit Steuersenkungen, aber auch Erhöhungen, je nach Hubraum. Und im Gegenzug mit Entlastungen der Bürger über die Krankenversicherung.
Vor genau 10 Jahren, da erschütterte ein Nagelbombenanschlag die Nachbarschaft in der Kölner Kolbstraße. Dabei wurden 22 Menschen verletzt. Die Polizei ging zunächst von einer Tat im kriminellen Milieu aus. Heute wissen wir, es war der rechtsextreme NSU, Ausländerhass, das Motiv. Oliver Köhler berichtet.
Um 15.56 Uhr erhoben sich Anwohner und Gäste der Kolbstraße zu einer Schweigeminute. Genau um diese Uhrzeit war vor 15 Jahren die Nagelbombe der rechten Terrorgruppe NSU explodiert. Heute stiegen 15 weiße Tauben in den Himmel, eine für jedes Jahr, das seit dem Anschlag vergangen ist. Für Verunsicherung sorgen bei der Gedenkfeier Drohbriefe, die Unbekannte in den vergangenen Tagen in Briefkästen und in Geschäften in der Umgebung der Kölner Kolbstraße hinterlassen hatten. In den Briefen werden Muslime aufgefordert, Deutschland zu verlassen, sonst müssten sie mit Angriffen rechnen. Die Polizei geht zwar von keiner konkreten Bedrohung für die Veranstaltung in Köln aus, doch viele Besucher sagen, sie machen sich Sorgen.
Natürlich macht man sich da Gedanken, aber ich weiß jetzt nicht, wer auf diese dumme Idee gekommen ist. Das muss man erstmal herauskriegen, bevor man jetzt alles Alarmglocken schlägt.
Im Hinterkopf macht man sich natürlich Sorgen. Es sind so viele Menschen da. Im Hinterkopf ist immer so eine Angst.
Gerade auch, wenn man einen Nagelbombenanschlag hinter sich hat, ist das einfach das, was da drin steht, auch Tatsache, was man erlebt hat. Und irgendwo ist das eine Drohung darüber, dass man es nochmal macht.
In Reden und Diskussionsbeiträgen haben Politiker, Anwohner und Vertreter muslimischer Organisationen die Drohungen scharf verurteilt. Die Täter müssten rasch gefunden und vor Gericht gestellt werden, fordert auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker.
Ich kann nur sagen, diese Aktion, die ist so widerwärtig, dass sie uns noch enger zusammenführt und wir gegen alle Dinge zusammenhalten werden, die unsere Gemeinsamkeit in der Stadt stören.
Die Veranstalter verstehen die Gedenkfeier auf der Kölner Kolbstraße jetzt erst recht als Zeichen gegen rechten Terror, Diskriminierung und Rassismus. Für Ärger sorgt am Tag des Gedenkens auch, dass es 15 Jahre nach dem Anschlag mit 22 Verletzten noch immer kein Mahnmal gibt. Die von einem Kölner Künstler gemeinsam mit Anwohnern der Kolbstraße geplante Gedenkstätte konnte bisher nicht gebaut werden, weil sie auf dem Gelände eines privaten Investors entstehen soll. Der hat aber bisher kein grünes Licht für den Bau gegeben.
In Kasachstan, da wurde heute ein neuer Präsident gewählt. Und es galt eigentlich als klar, dass Übergangspräsident Tokajew diese Wahl gewinnen wird. Die Frage ist allerdings, ob er an die Werte seines Vorgängers Nursultan Nazarbayev heranreichen kann und wie groß der Abstand ist. Marta Wilczynski hat die Ergebnisse dieser Abstimmung.
Erst 4 Stunden nach Schließung der Wahllokale kamen die ersten Umfrageergebnisse. Demnach hat Übergangspräsident Kassym Schomart Tokajew die Wahl mit etwa 70% der Stimmen gewonnen. Von den weiteren 6 Kandidaten gilt nur einer als echter Oppositionspolitiker, Amirjan Kosanow. Er konnte etwa 15% der Stimmen holen. Die Wahlbeteiligung fiel mit 77,4% weitaus geringer aus als bei der letzten Wahl 2015. Damals lag sie nach offiziellen Angaben noch bei gut 95%. Dass Tokajew als erfahrener Politiker und enger Vertrauter von Dauerpräsident Nazarbajew die Wahl gewinnen würde, galt bereits im Vorfeld als ausgemacht. Der Wahltag wurde begleitet von Protesten in mehreren kasachischen Städten. Vor allem in Almaty und der Hauptstadt Nur-Sultan gingen die Menschen zu Hunderten auf die Straße, um gegen diese Wahl zu demonstrieren, die sie als unfair bezeichneten. Mehrfach riefen die Demonstrierenden zum Boykott der Wahl auf. Einige Aktivisten posteten Online-Bilder ihrer ungültigen Wahlzettel. Die Polizei ging gemeinsam mit Militär und Spezialeinheiten hart gegen die Demonstrierenden vor. Allein in Nur-Sultan und Almaty soll es nach Angaben des Innenministeriums etwa 500 Festnahmen gegeben haben.
Die Polizei hat bei der Fahndung nach dem Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke einen Verdächtigen festgenommen. Nach einer Befragung sehen die Ermittler aber keine Hinweise für eine Tatbeteiligung. Ludger Fittgau berichtet.
Am frühen Morgen ist ein Mann wieder auf freien Fuß gesetzt worden, der in Verdacht geraten war, im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu stehen. Er wurde befragt und konnte danach gehen, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung. Die 50-köpfige Sonderkommission unter Federführung des Landeskriminalamtes Hessen arbeitet auch an Pfingsten auf Hochtouren, so die Ermittler. Bis zum Wochenende seien rund 160 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die nun abgearbeitet würden. Es wird nach wie vor in alle Richtungen ermittelt. Auch ein politischer Hintergrund des Tötungsdeliktes wird weiterhin nicht ausgeschlossen. Vor allem deshalb, weil Walter Lübcke sich 2015 auf dem bisherigen Höhepunkt der Flüchtlingsbewegungen Richtung Deutschland für eine humane Aufnahmepolitik ausgesprochen hatte und deshalb in den vergangenen Jahren immer wieder aus dem rechtsextremen Spektrum angefeindet worden war.
In seiner Pfingstansprache hat Papst Franziskus an die Menschen im Sudan erinnert. Er wolle für diese Nation beten, dass die Gewalt aufhört, sagte Franziskus in Rom auf dem Petersplatz. Oppositionsgruppen im Sudan haben einen landesweiten Streik begonnen. Damit wollen sie Druck auf den militärischen Übergangsrat ausüben. Der soll seine Macht an Zivilisten abgeben. Nina Amin berichtet.
In der Hauptstadt Khartoum blieben viele Geschäfte heute geschlossen. Dieser zivile Ungehorsam, wie das Gewerkschaftsbündnis SPA via Twitter mitteilte, sei eine, so wörtlich, friedliche Form des Widerstandes und solle so lange andauern, bis der Militärrat die Macht an die Zivilisten übergeben habe. Nur Ärzte und Pflegepersonal seien vom Generalstreik ausgenommen, damit Kranke und Verletzte weiter behandelt werden können. Der Aufruf zum Generalstreik erfolgte auf die mutmaßliche Festnahme mehrerer Oppositionsführer. Sie sollen internationalen Medienberichten zufolge wenige Stunden nach einem Treffen mit Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed am vergangenen Freitag festgenommen worden sein. Der äthiopische Ministerpräsident hatte Gespräche mit Vertretern des Militärrates und der Protestbewegung geführt und einen schnellen demokratischen Übergang im Sudan gefordert. Seit dem Sturz des Langzeitmachthabers Omar al-Bashir im April finden im Sudan Massenproteste statt.
Zum Tennis. So viel sich auch andere vornehmen, am Ende gewinnt nur einer. Rafael Nadal hat mal wieder die French Open gewonnen. Zum 12. Mal sicherte sich der Tennisprofi die begehrte Auszeichnung. Guido Ringel.
Sogar ihm selbst fehlten bei der Siegerehrung ein wenig die Worte. Rafael Nadal hat schon 11-mal diesen Pokal in Paris bekommen, jetzt zum 12. Mal und das schien ihn zu bewegen wie kaum zuvor. 12 Titel im Start Roland Garros. Noch nie zuvor hat ein Mensch 12-mal ein und dasselbe Grand-Slam-Turnier gewonnen. Mit einem Viersatzerfolg gegen Dominic Thiem schaffte der Spanier von der Insel Mallorca das Historische. Thiem, der Österreicher, war gut wie nie zuvor in Paris, ein aggressiver und akkurater Spieler, gerade auf Sand. Aber mit einem plötzlichen Tief und vielen Fehlern öffnete er im Match irgendwann seinem Gegner die Tür. Und durch den geöffneten Spalt sah der Sandplatzkönig schon den Pokal, den er dann auch schnappen konnte. Rafael Nadal beherrscht wieder und noch immer die French Open von Paris.
Rafael Nadal gewinnt mal wieder die French Open. Soweit Guido Ringel und soweit auch die Aktualität zu später Stunde hier im Deutschlandfunk. Das war der Tag, geht zu Ende. Ich bin Jochen Fischer und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht allerseits.